In einem Stall fing alles an. Die Geburt des Gottessohnes. Die Geburt des Messias Israels. Das Heil der Welt. Der Erlöser der Menschheit. Er kam in einem Stall in unsere Welt. Doch diese Niedrigkeit ist vielen Menschen, Heiden, auch Christen, ein Anstoß. Krippe und Stall sind anrüchig. Weg mit dem Stallgeruch. Dieser Stallgeruch heftet dem Christentum an vielen, vielen Stellen an. Baut Dome, baut Kathedralen, baut Kirchenpaläste. Weihrauch ist auch besser als Stallgeruch. In Ceylon, die südliche große Insel von Indien, da gehen die Christen am Weihnachtstag in zerlumpten Kleidung in die Kirchen. Das ist eine alte Tradition dort. Sie sagen, wir möchten nicht reicher sein als auch die Hirten. Wir möchten nicht besser angezogen sein als Maria und Josef. Nun gut, wir wissen, zu Hause haben wir noch andere Kleider im Schrank. Die Hirte nicht. Maria und Josef sicher auch nicht. War alles ärmlich. Aber immerhin war das ein Zeichen, oder ist es ein Zeichen, dass wir nicht vergessen, woher wir kommen. Wir kommen letztlich alle aus dem Stall in Bethlehem. Wenn man bedenkt, so in der Menschheitsgeschichte, welche gewaltigen Bauwerke haben heidnische Kulturen errichtet? Schon längst vor dem Christentum. Wer etwas davon sehen möchte, in Europa am nächsten, Griechenland, wenn man da bei Athen auf der Akropolis steht und schaut, was die Menschen damals für ihre Götter geleistet haben. Als junger Mann stand ich einmal zwischen 65 gigantischen Säulen in Baalbek im Libanon. Mich hat's erschaudert. Es sollen die größten Säulen der Welt sein. Vor Tausenden von Jahren wurde hier der Zeus-Tempel errichtet. Was haben Menschen sich für Mühe gemacht? Was haben sie alles geopfert und geschuftet für ihre Götter und für ihre Götzen? Gewaltiges. Klassisch herrlich, künstlerisch, mit viel Aufwand, oft mit viel Sachverständnis und Kunstgeschmack, was man alles da errichtet hat. Das Christentum fing nur zögerlich an, ebenfalls große Bauwerke für ihren Gott zu errichten. Den ersten 2, 3 Jahrhunderten nichts. Man traf sich in den Häusern, hat Evangelium verkündigt, miteinander gebetet, miteinander das Abendmahl gefeiert, einander gesegnet. Man traf sich in den Markthallen, in Lagerräumen, unter freiem Himmel, bei Rom in den Katakomben, in Wäldern, wenn sie verfolgt wurden, bis auf den heutigen Tag. Und Gott hat gewirkt. Menschen sind zum Glauben gekommen. Ihr Leben wurde neu. Die Konkurrenz, die ist seit der Zeit nie erloschen. Am augenscheinlichsten ist das in Istanbul, wenn man dort so vor der großen Hagia Sophia steht. Das war die älteste Kirche der Christenheit. Im 6. Jahrhundert errichtet, ein Kuppelbau, gigantisch. Es erschaudert einen, wenn man drin steht oder draußen. Alle Erdbeben, die es damals gegeben hat oder in der Zeit gegeben hat, hat diese gewaltige Hagia Sophia Kirche der heiligen Weisheit überstanden. Die Moslems wollten überbieten, haben gegenüber eine Moschee gebaut, sollte herrlicher und größer und schöner sein, Geschmackssache. Mich hat die Hagia Sophia viel mehr beeindruckt, weil das vor langer, langer Zeit geschehen ist. Wir wissen, Gott will unsere Herzen. Gott will nicht in erster Linie unsere Bauwerke. Das, was wir tun. Gott möchte viel mehr, dass wir das annehmen, was er tut. Dass wir das Kind in der Krippe akzeptieren und sagen, auch mein Heiland bist du. Danke, Jesus, dass du für mich gekommen bist. Das möchte Gott. Und dieses Evangelium können wir überall in der Welt verkündigen. In Kirchen, in Domen, in Kathedralen, auf freiem Felde, in den Wäldern. Meine erste Gemeinde in Niederbayern, Pfarrkirchen im Rottal. Wisst ihr, wo ich da das Evangelium 5 Jahre verkündigt habe? In einem Pferdestall. Wir haben ihn umgebaut, hergerichtet. Aber an der einen Seite waren immer noch die gusseisernen Fenster. Man konnte sehen, das war früher mal etwas anderes. Aber Menschen haben sich bekehrt. Wir haben den Herrn gepriesen, haben uns gefreut, haben Weihnachten gefeiert, viele andere Feste auch. Darauf kommt es nicht an. Gottes Landungspunkt ist letztlich auch nicht der Stall von Bethlehem, sondern dein Herz. Da will Gott einziehen. Da will er zur Geltung kommen. Da will er Wohnung nehmen. In deinem Herzen. Jesus im Stall. Kehren wir wieder zurück zu dieser Szene. Natürlich können wir fragen, lieber Gott, ist denn bei dir alles immer auf den Kopf gestellt? Hast du immer so ganz andere Maßstäbe als wir? Statt in einer himmlischen Herrlichkeit ist sein Sohn in einem Viehstall zu finden, möglicherweise zwischen Ochs und Esel, wahrscheinlich eher zwischen Ziegen und Schafen. Statt in einem Palast, wenn schon hier auf dieser Erde, in einem Palast müsste der Sohn Gottes zur Welt kommen. In einem Machtzentrum, stattdessen in einem unbedeutenden Dorf südlich von Jerusalem. Statt dass man schon auf einem Samtkissen eine Königskrone für ihn bereithält, wird er ein Knecht und liegt als Kind in einer Krippe. So singen wir in einem Lied. Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das muss ein Wechsel sein. Ist es nicht. Er wird Knecht. Er dient uns. Er segnet uns. Er ruft uns zum Heil. Er tröstet uns. Er heilt uns. Er zeigt uns den Weg zum Vater. Und am Kreuz dient er dann endgültig, indem er unsere Sünden sühnt. Das ist Gottes Wirklichkeit. Das ist Gottes Weg zu unserem Heil. Stall und Krippe. So sollte der Sohn Gottes in diese Welt kommen und nicht anders. Das alles hat nichts zu tun mit Massenbewegung von Menschen, die wegen Steuererklärung dann ihre Wohnorte ziehen mussten. Das ist ein äußerer Anlass, aber nicht der Grund dafür. Dass Maria und Josef gerade nur mal einen Stall finden und dort Jesus zur Welt bringen, das ist keine Panne in der himmlischen Organisation. Das ist keine Notlösung Gottes. Hier haben die himmlischen Quartiermacher nicht versagt. Das sollte so sein. Stall und Krippe, das ist Jesu Programm. Das ist ein Wegweiser für später. Damit will er sagen, ich gehe zu den Armen. Ich gehe zu denen, die gerettet werden sollen. Und die Engel, die den Auftrag Gottes hatten, die Hirten zur Krippe einzuladen, die konnten die Hirten doch nur in einen Stall einladen, nicht in ein vornehmes Haus, geschweige denn in einen Palast. Ja, ich weiß, unsere Kultur und die damalige Kultur, die waren so unterschiedlich. Ist ja nicht falsch, wenn wir singen von den redlichen Hirten, anbeten sie knien. Aber damals war das der niedrigste soziale Stand. Damals waren es die verachteten Menschen in Israel. Sie haben des Nachts gearbeitet, auf den Feldern ihre Herden da geweidet. Und dann ließ sie manches mitgehen von den Gärten, Feldern und so weiter. Arm, zerlumpt, so haben sie gelebt. Sie hatten keine Bürgerrechte gehabt. Sie hatten auch keine Tempelrechte. Durften auch nicht in den Tempel gehen. Jeder anständige Bürger Israels wollte mit diesem Pakt nichts zu tun haben. Und da sagt Jesus, da gehe ich hin, wo diese Typen sind. Sie sollen mich und mein gutes Evangelium erfahren. Und deshalb werden sie eingeladen in einen Pferch, in einen Tierstall, wo jeder hingehen kann. Wo jeder hingehen kann. Für viele bedeutet es Demut, sich zu demütigen, um zu Jesus in den Stall zu gehen. Da ist er Weihnachten anzutreffen. Und diese Hirten bekommen ein Zeichen seiner Echtheit und göttlichen Sendung. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt. Seltsam. Windeln. Windeln im Weihnachtsevangelium. Da haben wir wieder diesen Stallgeruch. Da haben wir wieder diese Niedrigkeit. Aber in diesem Zusammenhang werden sie wichtige Zeichen für die Hirten. So ist es, so hat es der Engel gesagt. Und so ist es, so finden wir ein Kind in Windeln gewickelt. Und kirchengeschichtlich gesehen, sehen wir hier eine große Weisheit Gottes. Denn wenige Jahrzehnte nach Jesu Tod und Auferstehung haben sich Irrlehren breit gemacht. Und einer dieser Irrlehren hat behauptet, dieser Sohn Gottes, dieser Jesus, er hatte keinen echten menschlichen Leib. Er hatte einen Scheinleib gehabt. Deshalb ist er auch nicht richtig am Kreuz gestorben, auch wenn wir Blut gesehen haben. Aber das war alles nur ein Scheinleib gewesen. Und so spielen die Windeln schon heute eine wichtige Rolle in den zukünftigen theologischen Auseinandersetzungen, die im nächsten Jahrhundert kommen sollten. Gottes Sohn wird so hineingeboren, als wirklicher Mensch und als wirklicher Sohn Gottes. Und das ist ein Ereignis, das ist ein geschichtliches Ereignis. Das hat ein Datum gehabt. Das war ein Neuanfang in der Zeitrechnung für die ganze westliche Welt und darüber hinaus. Das könnte man sagen, ihr Menschen seid alle eingeladen, kommt. Kommt zu diesem großen Ereignis. Jemand sagte mal, so viel Anfang hat es noch nie gegeben. So einen großen Anfang in der Menschheitsgeschichte hat es noch nie gegeben. Nun kann man sagen, kommt ihr Völker, hier zur Krippe. Bringt eure Schreibutensilien mit. Eure Papyrusblätter, eure Pergamente, eure Tontafel und Griffel, bringt mit und haltet das Datum fest. Hier ist eine neue Zeitrechnung angefangen. Auch wenn viele Kulturen bis auf den heutigen Tag ihre eigenen Kalender haben, ihre eigene Zeitrechnung. Und dennoch, kommt kein Heide dieser Welt daran vorbei, irgendwann mal in seinem Leben auch mal zu schreiben, vor Christus oder nach Christus. Wenn es um internationale Verbindungen geht, um Daten in den Banken, in den Firmen und Beziehungen, in Geschichtsbüchern und so weiter, dann müssen alle Menschen der Welt, ob sie Christen oder Heiden sind, ob sie Atheisten sind oder gläubig, müssen schreiben. Vor Christus, nach Christus. Weil es ein Ereignis war, ein geschichtliches Datum, ein Neuanfang der großen Heilsgeschichte Gottes. Und so wird es dann weitergehen mit diesem Kind in der Krippe. Das ist sein Programm. Er wird dann zu den Zöllnern hingehen. Nicht nach Jerusalem zum hohen Priester, sondern da, wo die Menschen ihn brauchten. Zu den Zöllnern, zu den Sündern, zu den jungen Fischern am See Genezareth. Am Zollhaus wird er vorbeikommen und einen in seine Nachfolge rufen. Er scheute sich nicht, Kontakt mit Fremden aufzunehmen. Als er in Syrophönizien war, da bettelte ihn eine Frau an. Meine Tochter ist krank, sie hat schon von ihm was gehört. Heile sie. Er hat erst abgewehrt. Dann hat er doch die Tochter dieser Heiden geheilt. Da kam ein römischer Offizier, furchtbar diese Römer, verhasst noch und noch, haben das Land besetzt und beuten es aus mit hohen Steuersätzen. Jesus hat den Sohn, den Knecht des Offiziers, des römischen Offiziers geheilt. Und so ging es weiter. So hat er sich der Menschen angenommen und ist zu ihnen gegangen, hat ihnen Mut gemacht und hat ihnen vor allem und vor allem den Weg zum Vaterherzen Gottes gewiesen. Niemand ist vom Heil ausgeschlossen. Alle können kommen. Alle Menschen der ganzen Welt, sie können in einen Stall gehen. Und doch, Krippe und Stall strahlen Gottes Herrlichkeit aus. Von den Hirten heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Gottes Herrlichkeit umstrahlt den Abschaum der jüdischen Gesellschaft, damals die Hirten. So ist Gott. Er schaut das Herz an und er will jeden zu sich rufen. Man kann hier natürlich wiederum fragen, lieber Gott, auch hier ist alles wie auf den Kopf gestellt. Warum hat deine Herrlichkeit nicht so brave Priester umstrahlt? Der hast du sicher auch gegeben. Waren doch nicht alle verloddert? Oder brave Bürger, Menschen, die mit dir lebten, die an dich geglaubt haben, hat es in Israel doch gegeben. Lieber Gott, warum machst du so etwas? Ja, sagt Gott, ich will ein Exempel statuieren. Die Welt soll allezeit wissen, wenn ich in der Lage bin, diese Hirten meine Herrlichkeit erscheinen zu lassen, dann kann ich das bei jedem anderen braven Bürger auch. Das ist der Anfang und das Zeichen. Da können Hochkriminelle jahrzehntelang hinter dicken Gefängnismauern leben. Aber wie viele Strafgefangene, ich weiß es, haben Jesus erlebt in ihrer Zelle. Da wurden sie heil. Da ist etwas aufgeleuchtet. Ihr Leben nahm einen anderen Kurs. Sie waren neue Menschen geworden. Ähnlich wie die Hirten. Das Kind wird später sagen, ich bin zu den verlorenen Schafen Israels gekommen. Alle Welt soll es sehen, wie mein Heil aussieht und wie ich vorgehe. Zu den einfachen Menschen gehe ich hin, wo jeder kommen kann. Und nun habe ich eine Frage an euch. Ich rede euch mit du an. Wie feierst du Weihnachten? Als Fest der Liebe und der Familie? Schön. Schön, wenn man als Familie zusammenhält, sich trifft, sich gemütlich macht und einen aller lieb hat. Schön. Aber das ist nicht Weihnachten. Das ist nicht der Kern des Weihnachtsfestes. Ständig lesen wir es in den Zeitungen, hören im Fernsehen, das Fest der Liebe, das Fest der Familie und was nicht für Eierpopeier da zu hören ist. Weihnachten ist etwas anderes. Der Sohn Gottes ist in diese Welt gekommen. Manche feiern Weihnachten, weil wir so eine schöne weihnachtliche Kultur haben, dass andere, die Menschen anderer Länder uns beneiden und sagen, wie schön in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, wunderschön. Ihr habt etwas rausgemacht. Aber wir dürfen bei christlicher Kultur nicht stehen bleiben. Das war immer meine Sorge. Als junger Pastor konnte ich hier scharf sein, an dieser Stelle. Wehe, wir bleiben beim Weihnachtsbaum und der Weihnachtskranz hängen. Wehe. Dann ist kein Weihnachten für uns, sondern ein belangloses Fest, das uns innerlich fromme Gefühle bringen mag, aber das Entscheidende ist nicht geschehen. Wie feiert ihr Weihnachten? Vielleicht nostalgisch? Rückblick? Ach ja, vor 2000 Jahren, da war doch was. Ja, wir erinnern uns. Ja, da war etwas. Und nun feiern wir mal. Vielleicht so, wenn wir als ältere Leute so mal unsere alten Alben, Familienalben hervorkamen und die Enkelkinder stehen und sagen, schau mal, das war mein Großvater. Siehst du noch, wie er den Kaiser-Wilhelm-Bart noch trägt? Und meine Großmutter hat eine fesche Tracht an, fränkische oder sächsische, wie auch immer. Und wir wissen natürlich etwas von unseren Großeltern zu erzählen und die Enkelkinder hören zu. Dann machen wir Album wieder zu. Ja, das war's. Das war eine nostalgische Erinnerung an die Großeltern. Und so kann das Weihnachtsfest nicht gefeiert werden mit einem nostalgischen Rückblick. Ja, wie denn? Wie feiern wir denn richtig Weihnachten? Liebe Freunde, Gäste, Schwestern, Brüder, jeder muss einmal in seinem Leben, mindestens einmal, im Stall von Bethlehem gewesen sein. Nicht als Tourist. Denkt nicht, ich möchte euch jetzt ein Flugzeug empfehlen, dass ihr nach Weihnachten nach Israel hinfliegt und da aufsucht, da die Geburtskirche. Auch ihr werdet sehr enttäuscht sein. Ich war es auch. Das ist nicht der Stall. Kommerz, Kommerz, Tourismus, Tourismus. Einer schiebt den anderen. Ja, wie können wir denn in den Stall von Bethlehem gehen? Wisst ihr, im Glauben, im Geist, mit dem Herzen, mit Sehnsucht nach Heil und nach Erlösung. Dann schließen wir uns den Hirten an. Wir können dabei die Augen schließen, zu Hause im Sessel, im Bett, wo wir sind. Dann gehen wir im Glauben in diesen Stall. Egal welches Bild wir machen. Aber dann dürfen wir im Glauben ein Baby sehen in einer Krippe. Und das ist der Sohn Gottes, der gekommen ist, um uns zu retten und zu erlösen. Und es ist gut, wenn ihr dann dankt. Danke, Herr Jesus, dass du auch für mich gekommen bist, um auch mich zu erlösen. Danke, dass du nachher später auch am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich bete dich an und ich preise dich von Herzen und danke dir für dein Kommen, auch für mich. Und dann nehm zum Glauben an, dass ihr jetzt ein Jünger und Jüngere oder Jüngerin Jesu seid. Wie viele ihn aufnahmen, den gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist euch ein Moment. So könnte es sein bei euch Weihnachten, wenn ihr noch nie im Stall von Bethlehem im Glauben, in Gedanken, mit dem Herzen, mit dem Geist da gewesen seid. Dann kann es Weihnachten werden. Vielleicht wie bei den Hirten. Sie sagten, lasst uns doch hingehen und die Sache sehen, die uns der Herr kundgetan hat. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott über alles, was sie gehört und gesehen hatten. Ich möchte diese Predigt ganz unkonventionell abschließen. Ganz unkonventionell, erschreckt nicht. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, haben die Vereinigten Staaten von Amerika über Japan 2 Atombomben abgeworfen. Die erste auf die Stadt Hiroshima, wie wir wissen. Und diese erste Atombombe hat das amerikanische Militär Little Boy genannt. Kleiner Junge. Und dieser amerikanische Little Boy hat 60.000 Menschen im Nu ausgelöscht. Und genauso viel sind nachher nochmal etwa genauso viel an den Spätfolgen gestorben. Amerikas Little Boy hat 120.000 Menschen ausgelöscht. Und Gott legt sein Little Boy in eine Krippe. Little Boy zum Leben. Little Boy zur Freude. Little Boy zur ewigen Seligkeit. Und der Little Boy im Glauben annimmt, ihm dankt, ihn anbetet, der ist gerettet für Zeit und Ewigkeit. Amen.